Ja, und ich soll heute etwas sagen über die Prophetien auf Jesus. Es gibt keinen Menschen dieser Welt, auch nicht den größten Politiker, den größten Wissenschaftler, über den vor seiner Geburt irgendwas gesagt wurde. Vielleicht ein paar Wochen vorher, dass ein Baby und vielleicht heute sagt man auch ein Junge oder ein Mädchen erwartet wird. Aber selbst das war noch vor wenigen Monaten oder Jahren nicht denkbar. Da wusste man nur, die Mama ist schwanger. Das ist aber auch das Einzige. Man wusste nicht, was er für ein Naturell hat, welche Begabung er hat. Vielen Dank. Über den Herrn Jesus wurden sehr viele Details gesagt, ehe er geboren wurde. Und in 1. Mose 3, Vers 15 heißt es: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das hat Gott zu Satan gesagt, zu der Schlange. Und da wird Feindschaft sein zwischen dir und den Nachkommen der Frau und seinen Nachkommen des versprochenen Kindes. Und der ist gekommen in eine Welt, wo eben nur damals Adam und Eva da waren, und brachte dort ganz neue Aspekte hinein, die die Menschen noch nicht kannten. Und da wird gesagt, er wird ein Nachkomme einer Frau sein. Ist das nicht normal für einen Menschen? Ja, im Normalfall ja. Aber er war ja auch Sohn Gottes. Das wurde der Maria und dem Josef gesagt, bevor Jesus geboren wurde. Und ihr wisst, Josef wollte seine Verlobte verlassen, als sie ihm offenbarte: Ich bin schwanger. Und er hatte noch nie mit ihr geschlafen. Denn heute, bei den meisten jungen Leuten, die heiraten, ist das völlig undenkbar. Die schlafen alle vorher mit ihrer Braut und Freundin, oder die meisten zumindest. Aber damals war es eben nicht so. Und Josef hat aus dem Grund beschlossen, sie zu verlassen. Aber weil sie so eine feine Frau war, wollte er sie heimlich verlassen. Wobei das auch nicht viel besser gewesen wäre für sie. Damals wurde eine Frau, die nicht die Ehe konsumiert hatte und die dann verlassen wurde, die hatten beide keine gute Zukunft. Und der Josef wollte sie verlassen, und dann sprach ein Engel zu ihm bei Nacht und sagte: Josef, das Mädchen oder die junge Frau, mit der du verlobt bist, die ist schwanger. Aber die ist nicht schwanger durch irgendeinen Seitensprung, sondern die ist schwanger durch den Heiligen Geist, der in ihr ein Kind gezeugt hat. Und nimm es an, er wird der Retter der Welt sein, der König in Israel. Und er nahm sie an als seine Frau, und als das Kind geboren wurde, vom ersten Tag an, hat er volle Verantwortung für diesen Jesus übernommen. Und das war eine schwere Verantwortung. Denn kurze Zeit später kamen die Weisen aus dem Morgenland zu ihnen nach Bethlehem, und Ihm wurde gesagt, dass der Stern da oben zeigen würde, dass ein neuer König in Israel geboren würde. Ein König, der verheißen wurde durch Generationen hindurch, in Details. Wie gesagt, über keinen von uns wurde viel gesagt, bevor wir geboren wurden. Aber du kannst durch diese ganze dicke Buch gehen und du findest unzählige prophetische Worte über ihn. Unter anderem eben gleich das erste im Paradies. Und dann, dass dieser Nachkomme, der Vater oder einer seiner Nachkommen Abraham sein würde. Dieser Abraham, der große Vater Abraham für das Volk Israel. Und Isaak, der den Namen Lacher hatte, oder das Lachen. Warum? Weil während der Schwangerschaft die Maria hörte, dass dieser Sohn der Sohn Gottes sein würde, der Sohn des Allerhöchsten. Und als der Engel das ankündigte, jetzt für ihren Sohn auch, denn sie hatte auch ein Kind erwartet, das man mit 90 Jahren eben nicht mehr erwartet, und sprach zu Abraham, über ein Jahr wirst du einen Sohn haben. Und die Mutter, die im anderen Zelt war, damals, sie hatten kein Haus, obwohl sie sehr reich waren, aber sie hatten ein paar Zelte. Und in dem einen saß in dem Moment die Sarah, und als sie das hörte, hat sie nur gelacht und sagte, oh, mein alter Mann, was der nicht alles glaubt, dass wir beide, er mit fast 100, ich mit fast 90, schwanger würde und einen Sohn gebären würde, lächerlich. Und dann sagt der Engel Gottes zu dem Abraham, warum lacht deine Frau? Und sie protestiert und sagt, ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Auf der Welt oder in der Welt, wenn wir da was behaupten, was zweifelhaft ist, dann werden wir das schnell bestreiten. Aber bei Gott können wir es nicht bestreiten. Er weiß, was du gedacht hast, was du gesagt hast, was du getan hast. Da ist nichts verborgen vor ihm. Er kennt uns durch und durch. Und doch, du hast gelacht. Und sie hat dann später erlebt, wie wahr es ist, was dieser Prophet sagte, dieser Engel sagte, der prophetisch redete. Und Kunta hat, sie wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ich mit 90, der Alte mit 100, unmöglich. Nun, ich habe öfter mit älteren Wünsch, noch im relativ fortgeschrittenen Alter, nicht 90 wie die, sondern schon mit 40, seit ich wollte gern schwanger werden. Und wenn du vernünftig bist und ein bisschen Ahnung hast, sagst du, Schwester, bist du sicher, dass das Gottes Plan ist? Dass er nicht so ein ganz sicherer Weg mit 40, 45 noch ein Kind zu bekommen. Ich kenne eine ganze Reihe von Müttern, die in dem Alter schwanger wurden und wo ein mongolides Kind zur Welt kam. Obwohl das oft ganz süße Kinder sind. Und trotzdem ist es den meisten Leuten sehr peinlich, wenn ihr Kind nicht ganz so normal ist wie die anderen, wie man es von ihnen erwartet. Aber wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas plant, dann kannst du sicher sein, das, was er gibt, ist gut. Die Gaben Gottes sind vollkommen und gut. Und das macht er auch offenbar bei diesem verheißenen Jungen. Alle Details wurde gesagt. Unter anderem hat Gott gesagt, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Denn heute hat man keine Zepter mehr, aber in unserer Geschichte, all die Könige und Kaiser, alle hatten ein Zepter. Und das war ein kostbarer Stab, aber ein Stab, in dem das Zeichen der Macht sein wird. Und der Jesus hatte das Zeichen der göttlichen Macht in seiner Hand. Und es wurde sichtbar in allem, was er tat. Und schon als kleiner Bub mit 12 Jahren, als seine Eltern, nachdem sie vorher, kaum war das Kind geboren, da musste der Vater Josef seine Werkstatt in Nazareth bereits verlassen. Und das war nicht kein einfacher Weg. Das hieß, sein berufliches Einkommen zu verlieren. Und er wusste nicht, wie sie von Ägypten wieder zurückkommen würden. Aber er folgte den Aussagen Gottes und war einige Jahre in Ägypten, bis er vernahm, dass der König Herodes, der dem Kind ja nach dem Leben trachtete, dass der gestorben war. Warum hat er die umgebracht? Wer weiß, was der Grund war? Weil diese Weisen vom Morgenland fragten am königlichen Hof, wir haben den Stern gesehen, der vorausgesagt hat, dass ein neuer König geboren würde in Israel. Und wir sind deshalb hierher gekommen, nach Jerusalem, wo der Königspalast ist. Wo soll denn ein neuer König geboren werden, wenn nicht vom Königshaus? Und als der König das hörte, da hat ihn Entsetzen gepackt. Aber nicht nur ihn, sondern ganz Israel. Alles war entsetzt. Was, ein neuer König? Wenn so ein alter König an der Macht ist und ein sehr machthungriger König, der er war, der immerhin eine ganze Reihe von Leuten aus seiner nächsten Nähe mit seiner Frau Mariam, die hat er einfach das Ende ihr bereit sah. Immer ging es um seine Macht. Und jetzt war diese drei aus dem Morgenland und sie sagten, wir haben seinen Stern gesehen. Wie? Und wann ist der erschienen? Ja, vor 2 Jahren. Und dann wusste er also, das Kind kann höchstens so alt sein wie die 2 Jahre. Ich muss dieses Kind so schnell wie möglich um die Ecke bringen. Und ihm war nichts zu hart und zu brutal. Er hat angeordnet, dass seine Leibwächter hingingen in den kleinen Ort und alle Kinder unter 2 Jahren töten würden, um sicher zu sein, dass dieses Kind ihm seinen Thron nicht streitig macht. Wie tragisch es ist, wenn Menschen um ihre Macht bangen und dann über Leichen gehen, um ihr Ziel zu erreichen. Das sehen wir ja gerade in Russland, Ukraine. Da interessiert es die Herrschaften in Moskau überhaupt nicht, wie viele Leute dort jetzt im Winter erfrieren werden und zerbomben die ganzen elektrischen Großanlagen dort. Nur dem einen Ziel, das Volk so ins Elend, in die Hoffnungslosigkeit zu stürzen, um aufzugeben. Das haben wir in Deutschland in schlimmster Weise erlebt. viel, viel schlimmer als dort in der Ukraine. Wenn du denkst, wie fast jede Stadt in Deutschland zerstört wurde. Ich erinnere mich noch, wie ich vielleicht 5 Jahre alt war, als ich mit meinem Vater zum ersten Mal nach Ulm gefahren bin im Zug. Und aus dem Zug ausstieg und den Blick des Münsters vor mir hatte. Aber die ganze Stadt dazwischen, zwischen Bahnhof und Münster, war ein einziges Schutterhalde. Da war nicht ein Haus, das dazwischen gestanden ist. Alle waren zerstört. Und wir haben Wind gesät und haben Sturm geerntet. Und das ging ja von Hamburg, Lübeck bis runter nach München, Garmisch, überall. Und alle haben dasselbe erlebt, dass die nicht interessiert hat, ob da Kinder und Frauen drin waren, denn die meisten Männer waren damals im Krieg. Und das haben jetzt die Ukrainer in furchtbarer Weise erlebt. Und die Deutschen, die das miterlebt haben selbst, die haben natürlich Empfinden dafür. Aber der Herodes, den hat es gar nicht interessiert. Er hat seine Soldateska dorthin geschickt und ließ die alle umbringen. Alles bis 2 Jahre. Und das geschah so. Und da wurde vorausgesagt von dieser Zeit, so spricht der Herr, man hört das Klagegeschrei und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sie nicht trösten lassen, über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Dann lesen wir dazu die Erfüllung. Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die 2-jährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Er war nur interessiert an Informationen, um sicher zu sein, dass er dieses Kind auch umbringen könnte. Aber das Wunderbare ist, in derselben Nacht kam der Engel Gottes wieder zu dem Josef und sagte ihm: Josef, brich auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh mit ihr nach Ägypten. Denn Ägypten war für Israel kein verheißenes Land. Sie sind aus Ägypten herausgekommen durch ein Wunder Gottes, durch viele Wunder. Den Auszug, dass er überhaupt gehen durfte, dann durch das Rote Meer, dann durch die Wüste 40 Jahre lang. Unglaublich, was die ein Wunder nach dem anderen erlebt haben, wo kein Wasser da war und das Volk, den Moses bereit war zu steinigen. Und Mose geschrien hat zu Gott: Herr, es fehlt mir und sie bringen mich um. Sag, geh zu dem Felsen und nimm deinen Stab und schlage den Felsen und du wirst Wasser haben, die Fülle für das ganze Volk. Und das waren mit den Kindern etwa 2 Millionen. Für 2 Millionen genügend Wasser zu haben, ist ein enormes Quantum. Und das geschah so. Und sie haben ein Wunder nach dem anderen erlebt. Aber das Traurige ist, dass Menschen noch so viele Wunder erleben können und trotzdem immer wieder zweifeln, wenn sie in Probleme sind, ob Gott in der Lage ist, die Antwort zu geben, die Hilfe zu schenken. Ja, Israel und auch diese kleine Familie, der Josef und der Maria, haben so viel Grund gehabt und Notwendigkeit gehabt, Rettung zu erfahren aus der Hand Gottes vor diesem brutalen König Herodes, der wie so oft von Leuten verteidigt wird, wie mancher Verbrecher wird verteidigt, dass man das verstehen muss. Und so wurde auch, dass er seine eigene Frau Mariam so hingerichtet hat und viele, viele andere verteidigt von anderen und entschuldigt und dies und jenes. Aber Gott sieht ins Herz hinein. Und Gott hatte nicht den Tod des Sünders zum Ziel, sondern die Rettung dessen, was er verheißen hat für die Menschen. Und in derselben Nacht hat dieser Josef seine Werkstatt verlassen, sein Handwerkszeug, alles und ist nach Ägypten gerannt. Die ganzen Kinder, die umgebracht wurden, anstelle des kleinen neugeborenen Königs, deren Mütter waren untröstlich. Und sie kamen dann, vielleicht waren sie 10 Jahre, wir wissen nicht genau wie lang, aber jedenfalls, als sie zurück waren in Israel, da war der Junge mit 12, seinem Papa und seiner Mama, wieder in Bethlehem und von Bethlehem im Tempel, um Passa zu feiern. Und als die große Feier zu Ende war, sind sie alle miteinander nach Hause gegangen, den weiten Weg zurück zu dem Ort, wo sie wohnten. Und sie sind unterwegs erst bewusst geworden darüber, unser Junge ist nicht bei uns. Sie glaubten, der ist mit irgendeinen Freunden gegangen aus Bethlehem. Und jetzt, nein, da ist er nicht, dort ist er nicht, dort ist er nicht. Schließlich gingen sie den ganzen Weg wieder zurück in den Tempel und fanden ihn dort unter den Schriftgelehrten und den Priestern sitzen. Und die stellten ihm alle möglichen Fragen und er ihnen. Und sie alle waren verwundert, mit welcher Weisheit er zu ihnen sprach, wie er das alles wissen konnte. Und als seine Eltern ganz entsetzt waren, sagte unser Junge, wie kannst du uns das antun? Wir sind all den Weg wieder zurückgekommen. Sagte er, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Im Hause meines Gottes, unseres Vaters. Und da haben sie, glaube ich, zum ersten Mal aus seinem Munde wieder neu begriffen. Er ist ja nicht unser Sohn, er ist der Sohn des Allerhöchsten. Und von dort, wo er jetzt war, ist Jesus bald aus. Und sehr bald haben sie erlebt, wie wahr es ist, was die Propheten sagten über ihn. Ein Propheten wie mich, sagt Moses, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Da sahen sie, dass dieser Jesus mehr war als ein normaler Mensch. Schon als Junge war ein Prophet, der von Gott prophetisches Wort hatte. Und der ein Priester war nach der Ordnung Melchisedeks. Und da wurden über ihm Dinge offenbart. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn und der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das waren seine Eigenschaften. Die Furcht des Herrn, die Weisheit, der Rat, die Erkenntnis war auf ihm. Und das kriegten sie mit. Und doch haben sie hinten nach, wenn er zu ihnen sprach aus dieser Weisheit, das alles vergessen und haben nur Kritik angebracht. Und als er selbst nach Jerusalem einzog, 3 Jahre nachdem er 3 Jahre lang in ganzes Land ein Wunder nach dem anderen getan hat, Blinde haben gesehen, Lahme sind gegangen, Aussätzige wurden rein und sie erlebten die Gewalt, die Großartigkeit Gottes, seine Weisheit. Da haben sie nicht gesagt, wir können nicht anders, er muss der Prophet Gottes sein, er muss der Messias sein. Nein, Sie beschlossen, ihn zu töten. Selbst als kurz bevor dann der Tag seiner Kreuzigung kam, war er in Bethanien bei seinem Freund oder Freundin, bei Maria und Martha und ihrem Bruder Lazarus. Und auf dem Weg zurück aus dem Norden, auf dem Weg nach Jerusalem, war er wieder bei ihnen oder wollte wieder zu ihnen gehen. Und da wurde ihm eine Gruppe von Leuten zugeschickt, gesagt, dein Freund liegt im Sterben, komm doch zu ihm. Und seine Jünger dachten, da wollen wir schnell hin. Aber Jesus hat nicht pressiert. Und sie haben ihm gesagt, warum wollen wir nicht dahin? Er muss ja sehr schwer krank sein. Nein, er ist tot. Wie, er ist tot? Sie können es alle nicht begreifen. Aber als dann Maria zu ihm kam, vorher kam Martha und sagte, wie sein Zustand ist und dass er gestorben ist, das sagten die Jünger wahrscheinlich, wir sind auf dem Weg zu ihm. Ihr braucht nicht mehr zu kommen, er ist tot, er ist bereits begraben. Aber Jesus sagt, dann führt mich zu seinem Grab. Was willst du dort? Er ist schon 3 Tage begraben. Und er stinkt bereits in der Gluthitze dort. Wir haben einige so Dinge erlebt in Afrika. Ich war ja 47 Jahre dort mit Liebe in Aktion. Und ich möchte euch bitten, betet regelmäßig für diese Arbeit. Wir sind dort hingekommen, da gab es dort 40 Mini-Gemeindchen. Und wie wir es jetzt genau sind, aber als ich das letzte Mal so, ich hätte fast jetzt eine volkserneuernde Gemeindezählung da durchgeführt habe, da waren es 1500 Gemeinden und recht große Gemeinden. Und als sie dorthin kamen und kamen zu dem Ort, wo er begraben wurde, da standen sie nun vor diesem Grab, das verschlossen war, wie alle Gräber dort, mit einem gewaltigen Stein. Wer war mal in Israel? Hast du so ein mit vom Stein geschlossenes Grab gesehen? Besonders im Gartengrab ist es sehr eindrucksvoll zu sehen. Und dieser Stein, den wählst du als starker Mann, auch ein Mann wie ihr beide hier vorne, nicht so leicht auf die Seite. Aber da stand Jesus davor. Und er bat sie, den Stein auf die Seite zu rollen. Sie taten's. Und dann stand Jesus davor und erhob plötzlich seine Stimme laut und sagt, Lazarus, komm heraus! Und da stand plötzlich der Tote, eingewickelt in ein gewaltiges Tuch, das sind meist so 10, 12 Meter Tuch, 2, 3 Meter breit. Und da sind sie eingewickelt mit allen möglichen Salben und Kräutern, um den Todesgeruch zu vertreiben. Der stand da und Jesus sagte zu ihnen, binden ihn los, nimm diese Tücher von ihm. Und sie sahen alle das Wunder und das normale Volk jubelte, war außer sich, der Tote lebt. Und es geschah ja einige Male, auch wie die und jetzt den Verstorbenen zu Grabe tragen wollte, dann hieß er, dass man ihn absetzen würde und sprach zu ihm, steh auf. Und der junge Mann stand auf. Und für die Mutter ist das nicht nur so gewesen wie für uns heute. Ich denke, auch heute noch ist für jede Mutter und jeden Vater furchtbar, wenn ein junger Mann, der gerade zur Reife gekommen ist, wenn der plötzlich gestorben ist. Aber damals war das noch viel schlimmer. Es war eine Witwe. Und als Witwe ist das die Zukunft dieser Frau gewesen. Der würde für sie sorgen im Alter, dass sie leben kann. Es gab ja keine Rentenkasse oder sonst irgendeine Sozialhilfe. Im Gegenteil, da wurden so Frauen noch ausgenutzt. Und wenn du denkst, dass wie viel Mal im Alten Testament gesagt wurde, wie wir Witwen und Waisen zu behandeln hätten, was wir für sie tun sollten. Und dass die Menschen das oft bis heute vergessen. Und in Afrika haben wir das oft erlebt, wie das für so arme Witwen furchtbar ist. Neben der seelischen Trauer und dem Geschlagensein, die ganz praktische Seite. Aber dann sahen sie den Jubel über das neue Leben. Und die fanatischen, religiösen Leute beschlossen an dem Tag, dass jetzt sicher ist für sie. Er muss sterben. Wenn das Volk das alles mitkriegt, dann werden sie ihm alle nachlaufen und wir werden unsere Leute verlieren. Da ging es nur um Macht und um Geld, wie so oft in der Religion. Aber in der wahren Gemeinde Jesu geht es darum, dass du und jeder Einzelne Jesus erlebt und damit ewiges Leben bekommt. Und kurz nachdem die Pharisäer brachten es so weit, dass Jesus vor dem Hohen Rat stand und schließlich vor dem König stand und vor Pilatus stand. Und überall, entgegen dem, was, ich würde sagen, das Gericht beschlossen hat, Pilatus hat gesagt, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Der Mann verdient nicht den Tod. Trotzdem beschlossen sie, er muss sterben. Und schrien aus Leibeskräften, als Pilatus fragte, hier ist Lazarus und hier ist Jesus. Der eine war ein Mörder, der andere hat nur den Menschen geholfen. Wen soll ich freilassen? Und da schrien die wie mit einer Stimme, Jesus, Jesus, und was soll ich mit ihm machen? Lass ihn frei. Nun, du weißt, Lazarus war der Sohn eines Mörders und war ein Mörder. Und Jesus war auch ein Sohn, er war der Sohn Gottes. Und sie wählten, dass der Sohn Gottes sterben solle und der Mörder soll leben. Und das haben wir in der Geschichte oft so gemacht, auch in den ganzen Ländern. Wie oft war man auf der Seite dessen, der mit Macht regiert hat, der demonstriert hat, mir ist das Leben der Armen egal, es geht um Macht. Jesus wurde gewarnt vor seiner Frau, umbringen lässt. Er ist unschuldig. Gott ist hinter ihm. Und das ging bis in die weltliche Geschichte hinein, dass es alle möglichen Beweise gibt, die zeigen, wie dem Pilatus, für den klar war, dass Jesus ohne Schuld war. Und trotzdem musste er sterben. Und er ist begraben worden. Nicht irgendwo, sondern im Grab von Josef von Arimathea, eines reichen Mannes. In so ein Grab hätte er nie liegen können, weil die Mama arm war und der Papa. Aber dieser Mann hat Jesus erlebt. Und wenn jemand wirklich Jesus erlebt hat, wenn er ihm wirklich folgt, ist er auch bereit zu opfern, Das Tragische ist, dass viele Christen heute nicht mehr bereit sind, wirklich zu opfern, auch für ihren Gott nicht mehr. Alles geht um mein, mir, mich. Ich, meiner, mich, mir, Herr, segne uns alle vier. Hat der Dr. Hutter von Ulm immer gesagt. Das ist der Egoismus auch der Gebete in den Kirchen. Nicht, dass das wörtlich so heißt, aber vom Ziel her. Sie haben ein Interesse, es geht um mich. Und dann stand er vor dem Pilatus. Und da brüllten zwar auch einige, so laut sie konnten, lass Jesus frei. Nein, das Volk hielt den Mund zu. Sie durften es nicht sagen. Die Herren wollten haben, dass dieser Jesus stirbt. Und Jesus wurde ausgepeitscht. Und Jesus wurde von Freunden verraten. Für 30 Silberstücke haben sie ihn verkauft. Dass der Judas bereit war, ihn um 30 Silberstücke zu verkaufen. Wie tragisch ist, wenn uns Geld wichtiger ist als der lebendige Gott. Er brachte diese 30 Silberstücke schließlich zurück zum Tempel. Sondern ich habe unschuldig Blut vergossen. Nehm dieses Geld. Was sollen wir damit? Da sieh du zu. Und dann warf er dieses Geld hinein in den Tempel. Und sie nahmen es und sagten, das ist Blutgeld. Wir können das nicht in den Opferkasten legen. Und beschlossen, damit da die Fremden beerdigt werden könnten. Denn die konnten ja nicht auf dem normalen Friedhof beerdigt werden, die Fremden, die da ungläubig waren. Das war früher übrigens auch hier so, wenn du katholisch warst oder evangelisch warst, durften die anderen nicht in dem Friedhof begraben werden. Da war nur vorgeschrieben für die Katholiken. Und manchmal umgekehrt auch für die Protestanten, obwohl da meist mehr Freiheit war. Aber wo Religion ist, da geht es um Macht. Bei Jesus ging es um Liebe. Und seine Liebe galt allen. Und das Wunderbare ist, dass Jesus dich lieb hat, selbst wenn du bisher über ihn gelacht hättest, wenn du gespottet hättest über ihn, dann liebt er dich trotzdem. Und darf ich diesen lieben Bruder noch bitten, einen kleinen Moment, ich bin gleich fertig. Aber ich möchte zum Ende dieses, das ist von der Bibel alles gelesen. Er wurde vom Freund verraten für 30 Silberstücke. Und seine Stellung, er hat alles verloren, der Judas. Und Jesus hat er dafür ans Kreuz gebracht. Und dann wurden von Zeugen Anklage gegen ihn vorgebracht. Für alle möglichen Dinge, die er verbrochen haben soll. Und alles waren falsche Zeugnisse. Und er hat zu allem geschwiegen. Selbst die hohen Priester waren verwundert und sagten, wie sagst du nichts auf all die Anklagen, die gegen dich vorbringen? Und er hat nicht geantwortet. Er wurde angespuckt und geschlagen ins Gesicht. Sie haben ihm die Augen alles mit sich machen. Er hätte alles sagen können, aber er ließ es mit sich machen. Er war bereit zu sterben für dich und für mich. Weil er jeden Einzelnen von uns liebt. Und er hat mit jedem Einzelnen ein Ziel, dass du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Und sie haben ihn gehasst, sagt die Bibel, ohne Grund. Nein, sie hätten allen Grund gehabt, dankbar zu sein. Denk doch nur an die Geschichte, wie er im gebunden in Gethsemane war oder da noch nicht, ein paar Minuten später war er gebunden. Und sie standen da, um ihn gefangen zu nehmen. Und er stand auf und sah, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin's. Und dann griffen sie nach ihm und wollten ihn binden. Und Petrus, als er sah, was sie mit ihm machen wollte, nahm sein Schwert und wollte einen dieser Leute erschlagen. Aber Petrus war vielleicht ein guter Fischer, aber kein guter Schwertführer. Und hat den Kopf verpasst und hat nur das Ohr abgeschlagen. Wie oft wollen wir Leuten, die uns was gegen uns haben, am liebsten, ich könnte den umbringen. Und verfehlen alles. Er hat nur eins erreicht, das der andere nicht mehr hören konnte. Wenn wir anstelle Liebe jemand hassen, werden wir immer sein Ohr verlieren. Wir werden nie ein Zeuge von Jesus sein können, wenn wir dem anderen nicht Liebe Jesu zeigen, sondern auf ihn mit zugehen. Das haben die Feinde Jesu getan. Aber am Ende war er gekreuzigt. Nur für sie war damit das, am dritten Tage, so wie er es vorausgesagt hat, dass er am dritten Tage auferstehen würde, stand am dritten Tag vor ihnen auf. Und die römische Soldateska, immerhin 8 Leute, die da das Grab bewachten, das mit einer Kette übers Kreuz verschlossen, versiegelt war, mit dem römischen Siegel, das war gebrochen. Und die römischen Soldaten erlebten, wie Jesus auferstand und das Licht Gottes kam. Und da rannten sie um ihr Leben. Und die Leute, die ihn nach ihm suchten, die Frauen kamen und suchten ihn. Und als er zu ihnen sprach, erkannten sie ihn nicht, denn er war so völlig verändert. Wir dürfen Jesus erleben in seiner wunderbaren Art und Weise. Weißt du, im Neuen Testament, ein Johannes, der ja alles erlebt hat, was Jesus an Wundern tat, als der ihn auf Patmos, den Auferstandenen, sah, da fiel er wie in Ohnmacht. Und Jesus berührte ihn, steh auf, und er stand. Und Jesus möchte uns begegnen. Und er möchte dir sagen, selbst wenn du denkst, ich kann da nie vor Gott bestehen. Und es ist wahr, wir können aus unserer eigenen Güte, weil wir so vollkommen sind, nie vor Gott bestehen. Aber Jesus starb für uns, für unsere Sünde und bezahlte den Preis. Und er sagte schon in Jesaja im 1. Kapitel, und wenn deine Sünde blutrot sein sollte, so soll sie doch schneeweiß werden. Und der Johannes hat die größten Blicke in die Zukunft tun dürfen. Er hat ein Buch geschrieben, die Offenbarung bis zum Ende. Lass mich dir sagen, Gott möchte dich gebrauchen. Ihr seid fast alles junge Leute. Gegenüber euch, ich könnte wahrscheinlich der Vater von jedem sein. Vielleicht nicht von ihm, aber ich weiß nicht. Aber ich könnte wahrscheinlich der Vater von allen anderen sein. Jesus hat einen großartigen Plan für euch. Er möchte euch eure Schuld und Sünde vergeben. Er möchte euch bereit machen für die Herrlichkeit. Dass wir nicht genauso hilflos davor stehen, wenn er wiederkommen wird. Wir feiern heute den 3. Advent. Insgesamt 4 Advente. Den 1. Advent, das ist für sein erstes Kommen als Baby in Bethlehem. Das 2. ist für sein Kommen in den Wolken, um seine Gemeinde heimzuholen. Der 3., dass er wiederkommt auf dem Ölberg Israels, die gekommen waren, dann wieder wie damals Titus die Stadt zu zerstören aufs Neue und Israel niederzumachen, um denen die Freiheit und das Königtum zu schenken. Und dann das vierte Mal, nach 1000 Jahren wird er wiederkommen. 1000 Jahre lang wird die ganze Welt erleben, wie unter Jesus kein Krieg, kein Neid, kein Hass sein wird. Wie alles sicher und geborgen ist. Und trotzdem wird es Satan gelingen, wieder die Masse, die Jesus nicht angenommen hat, gegen aufzubringen. Und da heißt es, dass er sie mit dem Hauch seines Mundes auslöschen wird. Das ist der vierte Advent. Und wir feiern jedes Jahr diese Adventstage. Und kaum einer der Christen weiß, warum wir sie feiern. Wir feiern sie, weil es so sicher ist, wie Jesus das erste Mal gekommen ist, dass er das zweite Mal kommt, um seine Gemeinde heimzuholen. Das sind nicht die Ekklesia, die Mosaik, die Baptisten, die Methodisten, die Katholiken, die Protestanten. Das sind die, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Die wissen, meine Sünde ist vergeben. Ich bin Gottes Kind. Für die kommt er. Und dann wird er mit ihnen, so sagt die Bibel, die Hochzeit des Lammes feiern. Jesus, der Bräutigam, ihr die Braut. Und danach wird er sein Reich auf dieser Welt aufbauen, in Frieden. Um aber nach 1000 Jahren, wo er der ganzen Welt demonstriert, was wirklich Leben mit Jesus bedeutet, sie Grund hätten zu sagen, jetzt haben wir es begriffen, wir wollen dir folgen. Sie werden wieder reagieren wie beim ersten Mal. Aber Jesus wird siegen, wird triumphieren. Frage, bist du bei denen, die darauf warten, dass Jesus kommt? Weißt du, meine Sünde ist vergeben? Ich bin Gottes Kind. Lasst uns beten. Heiliger Vater, du bist so gut zu uns. Du liebst uns alle. Da ist keiner, den du nicht lieb hast. Selbst wenn hier welche wären, die dich noch nicht erlebt haben, die noch nicht Ja zu dir gesagt haben, die hast du trotzdem lieb. Du willst keinen, dass er verloren geht. Aber du lädst sie jetzt ein zu dir, Ja zu dir zu sagen. Nicht zu dem, der ihr Leben verwirken will, zu den Plänen des Teufels, zu der Lust der Sünde, sondern Ja zu dir. Oh bitte, segne du sie. Und wenn jemand krank ist, lass ihn Heilung erfahren. Und Herr, vergib du solche, die noch nicht die Vergebung erlangt haben. Schenke, dass sie den Mut haben zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Nimm mich an als dein Kind und vergib mir all meine Schuld. Ich will dir folgen. Danke, dass da keiner ist, den du zurückstoßen wirst. Du sagst, wer da mich anrufen wird, der soll errettet werden. Danke, Herr, dass du es nicht zulassen wirst, dass Menschen heute Morgen von dir weggehen, ohne die Gewissheit zu haben, meine Sünde ist vergeben. Ich preise dich dafür. Segne sie alle. Amen.